Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge Trauerschatten, dem Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Und irgendwie hatte ich nie gedacht, dass ich einmal diesen Namen aussprechen würde, wenn ich ihn in einen Podcast einlade. Aber herzlich willkommen, Ralf Kaspers. Danke, dass du die Einladung angenommen hast.
Danke für die Einladung.
Also du machst ja schon seit Jahren so viele Sachen im Fernsehen. Alles so sehr viel rund um die Maus und Fernsehformate für Kinder und Jugendliche, würde ich sagen.
Junge. Ja, also das sieht immer so aus, als würde ich Kinderfernsehen machen oder Jugendfernsehen. Aber eigentlich mache ich ja Fernsehen für mich oder alles, was ich mache, mache ich so, damit ich was zum Gucken habe. Das klingt jetzt total egozentrisch, aber ich habe irgendwann mal gemerkt, wenn ich versuche, mir vorzustellen, was andere Leute gern gucken möchten oder haben wollen, dann ist das immer zum Scheitern verurteilt. Und wenn ich aber Sachen mache, die mir gefallen, dann, selbst wenn es sonst niemanden interessiert, gefällt es zumindest einem Menschen.
Ich weiß nicht, ob ich das egozentrisch nennen würde, aber ich fände es auf jeden Fall eine Herangehensweise, die sehr viel Druck rausnehmen könnte. Auch nach Perfektionismus, wo ich auch tatsächlich die Folge dazu gesehen hatte, zu wie Perfektionismus funktioniert und was das mit einem selber macht. Deshalb finde ich das eine sehr valide Antwort.
Ja, also hilft, also mir hilft es auch total weiter, ehrlich gesagt. Weil ich weiß ja nur, manchmal weiß nicht mal ich, was ich mag, aber wie soll ich dann wissen, was andere Leute mögen? Und insofern, bisher ist es immer ganz, hatte ich immer Glück, dass die Sachen, die ich gut finde, auch zumindest eine Handvoll andere Leute auch ganz gut fanden. Und das hilft natürlich auch.
Das stimmt. Und bei den ganzen vielen Sachen, die du gemacht hast, wenn man sich auch so im Internet so Wikipedia oder andere Seiten anguckt, so was du schon alles gemacht hast, ist ja das Thema des Podcasts und der Folge ja, dreht sich eher um diese Frage, was hat dich traurig gemacht, Ralf?
Da musste ich lange überlegen, weil lustigerweise, also, wenn du so darüber nachdenkst, was dich traurig macht, dann muss man ja Erinnerungen wälzen, die irgendwie so ein, ja, so was Trauriges hinterlassen haben. Und ich weiß nicht wieso, aber ich bin irgendwie jemand, der sich immer eher an die schönen Sachen erinnert und gar nicht an die traurigen Sachen. Also selbst wenn ich was Trauriges erlebt habe, dann denke ich gleichzeitig irgendwie, also selbst zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, da war ich 15, da war ich vielleicht noch nicht so weit. Das war super traurig natürlich. Aber ich glaube jetzt, wenn jetzt jemand stirbt, und das habe ich natürlich auch erlebt, dass Leute sterben, mit denen ich irgendwie länger mal zusammengearbeitet habe oder auch so eine persönliche Verbindung habe, ich denke dann weniger darüber nach, wie traurig das ist, dass die jetzt nicht mehr leben und nicht mehr da sind, wobei ich darüber natürlich auch nachdenke. Aber hauptsächlich denke ich darüber nach, wie toll das war, was wir alles zusammen gemacht haben und welche schönen Erinnerungen wir gemacht haben. Und das ist irgendwie so viel, das nimmt so viel von der Traurigkeit, ohne dass die Traurigkeit wegnimmt, aber das macht es so ein bisschen angenehmer. Also es ist so ein ganz, ganz billiger, eine ganz billige Bewältigungsstrategie vielleicht, aber bei mir funktioniert es ganz gut.
Ich würde gar nicht sagen, dass es so eine billige Bewältigungsstrategie ist, zu sagen so, okay, die Person ist jetzt nicht mehr da und ich fokussiere mich eher auf all das Schöne und das alles, was stattgefunden hat, anstelle von, okay, ab diesem Zeitpunkt ist diese Person nicht mehr da und nicht mehr Teil von meinem Leben oder ich kann nicht mehr Teil vom Leben dieser Person sein. Ich finde, ich würde behaupten, jetzt auch nach so vielen Podcast-Folgen und auch zu meiner Buchrecherche zu dem gleichen Thema Trauer, ist es, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die viele andere Menschen haben, diesen Gedankenwechsel zu haben, diesen Richtungswechsel und eben sich wegzubewegen an der Tatsache in der Gegenwart zu sagen, so okay, der Mensch ist jetzt nicht mehr da, jetzt als Beispiel, dass jemand verstorben ist oder die Verbindung ist nicht mehr da oder die Heimat ist nicht mehr da. Und dass es für viele Menschen eine viel größere Herausforderung ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, überhaupt da zu diesem Punkt anzugelangen. Weil einfach diese Verlust, Schmerz, diese Trauer, diese ganzen anderen Gefühle einfach so viel Raum einnehmen, dass vielleicht viele Menschen noch nicht diesen Punkt erreicht haben. Deshalb finde ich das eher so, ja, schön. Auch in dem Sinne, dass es dann halt, dass du für dich so diesen Weg gefunden hast, in erster Linie.
Ja, finde ich auch. Also ich weiß noch, als nach der Beerdigung von meinem Vater war es ja so, dass dann irgendwie natürlich gab es so dieses Kaffeetrinken, Leichenschmausmäßige, und ich fand das so unglaublich bescheuert und abstoßend, ehrlich gesagt, weil jetzt gerade jemand unter die Erde gebracht worden ist, der mir total viel bedeutet hat, und plötzlich sitzen da alle möglichen Leute zusammen und feiern. Das war so mein Gefühl. Und gerade so als Teenager ist das also total unbegreiflich, wie man sowas machen kann. Und inzwischen habe ich so ein paar andere Beerdigungsfeste mitgemacht und habe dann festgestellt, ja, es ist aber eigentlich ganz schön, weil die Leute, die sitzen da, sind traurig, und gleichzeitig erzählen die aber so ganz viele Sachen, was sie mit dem Verstorbenen dann erlebt haben. Und schwelgen so in Erinnerungen und trösten sich damit dann auch so ein bisschen und merken, dass sie nicht alleine sind mit den Erinnerungen und auch mit der Trauer. Und habe gemerkt, wie heilsam das sowas sein kann, auch vor allem für die nächsten Angehörigen. Das ist irgendwie ganz schön und gar nicht so, wie ich das als 15-Jähriger empfunden habe. Aber ich glaube, da braucht es halt ein bisschen, also ein paar Jahre, bis man so dahin kommt, dass man auch diese Abschiedsfeste irgendwie in all ihrer Traurigkeit trotzdem schön finden kann. Und das ist ja so. Also traurig sein und fröhlich sein ist ja total nahe beieinander. Also es ist so, man weint ja nicht nur, weil man traurig ist, man weint ja auch, weil man total glücklich ist. Und es ist lustig, dass es diese körperliche Reaktion bei beiden Emotionsdimensionen gibt. Und ich glaube, das ist nicht ohne Grund. Das liegt einfach daran, dass uns das alles sehr, sehr nahe geht. Etwas, was total traurig ist und was total fröhlich ist. Und jetzt erinnere ich mich auch, die Frage ist ja, was hat mich total traurig gemacht? Das ist eine Sache, die mir immer total nahe geht, obwohl ich ja damit gar nichts zu tun habe. Kennst du die Anfangssequenz von Up, von oben, von diesem Disney-Film, von dem Pixar-Film?
Ja.
Die macht mich immer. Also das ist total das beste Beispiel, dass etwas einen total traurig machen kann und gleichzeitig aber auch ist da so ein total großes Glücksgefühl. Und das finde ich super schön. Also ich weiß nicht, wer von allen, die zuhören, das vielleicht nicht kennen. Der Film fängt an, also oben oder ab ist ja die Geschichte von einem älteren Mann, Karl. Genau. Karl heißt der alte Mann, und also der Film beginnt eben mit so einer Sequenz, wie Karl ein Junge ist, ein kleiner Junge, der ein Mädchen kennengelernt und die freunden sich so an und heiraten irgendwann, und beide haben so, das wird alles nur ohne Worte erzählt, nur mit der Musik und den Bildern. Beide haben so den Traum, irgendwie mal nach Südamerika zu fahren. Und zuerst wird er ein bisschen kränker und alles, was sie angespart haben, geht für seine Behandlung drauf. Und dann wird sie am Ende krank und alles, was sie gespart haben, glaube ich, geht für ihre Behandlung drauf. Und er hat aber dann so den Geistesblitz, ach Quatsch, also bevor alles Geld wieder weg ist, kaufe ich diese zwei Tickets nach Südamerika, um dann mit Ellie, so heißt seine Frau, dahin zu fliegen. So als letzten großen Ausflug. Und in dem Moment, in dem er die Tickets ihr geben möchte und ins Krankenhaus kommt oder in das Heim, wo sie ist, ist sie halt tot. Und es ist total traurig. Es ist wirklich super traurig. Und er wird danach so ein leicht verbitterter alter Mann irgendwie, der ganz renitent ist und in seinem Haus wohnen bleiben will, obwohl alle Firmen drumherum Hochhäuser bauen und nur noch sein Grundstück fehlt und das Haus müsste auch noch abgerissen werden, um da eben dann diese Baulücke auch aufzufüllen mit einem Hochhaus. Und er weigert sich halt total und dann fängt das große Abenteuer an. Und das ist irgendwie total lustig. Also ein toller Film.
Das stimmt. Bevor ich zu dem zurückkomme, was du anfangs gesagt hattest, oder vielleicht rolle ich das von hinten nach vorne auf. Ich stimme dir da total zu, dieser Aspekt, dass Trauer oder Traurigkeit und Fröhlichkeit so nah beieinander hängen können und dass es halt so emotional auch so was Sichtbares ist, dass man dann halt vor Freude weint. Sieht man ja natürlich halt auch, weiß ich nicht, bei Geburten, bei Hochzeiten, bei Dingen, die natürlich halt Menschen eine große Freude bereiten können. Und ich finde, dass es halt auch Sachen gibt, die traurig sind und die man schön finden kann. Also sowas wie so eine schöne Trauer da ist. Und da musste ich eher an einen anderen Film denken, den ich gestern mehrere Tage zuvor mehrmals gesehen habe. Und das war Encanto. Das ist so ein Disney-Film, der vor einigen Jahren rausgekommen ist. Und dann geht es um so eine Familie, Madrigal, die auch in so einem fiktiven Tal, was, glaube ich, so ein bisschen so an Kolumbien orientiert ist, dass da diese Familie aufwächst. Und das Besondere ist, dass eigentlich alle in der Familie so eine Superkraft, so ein Wunder haben. Das heißt, eine Tochter aus der Familie ist übermenschlich stark und kann Häuser tragen, die andere ist wunderschön und kann Blumen und Bäume wachsen lassen. Und das zieht sich dann so weiter. Einer kann irgendwie das Wetter bestimmen, die andere kann irgendwie Essen zubereiten, was die Menschen heilt. Und dann dreht sich aber alles halt um die Protagonistin Mirabel, die nichts hat. Also dieses ganze Wunder hat sie anscheinend übersprungen. Und das geht dann, dreht sich dann halt immer so weiter, dass sie dann halt so versucht, so dazu zu gehören, obwohl sie sich halt gar nicht so dazugehörig fühlt. Und dass sie dann immer sagt, so, ja, meine Familie ist so toll und ich bin Teil dieser Familie, also bin ich doch bestimmt auch toll. Und dann wird ihr immer so von links und rechts von ihrer Familie, aber auch von den Bewohnern dieses Ortes, wo sie wohnen, auch immer so wieder so, ja, getriezt, dass so, ja, okay, du bist gar nicht so besonders wie die anderen, weil eigentlich kannst du ja nichts. Und dann merkt man aber, dass dann diese Story sich so entwickelt, weil sie dann merkt so, dass ihre Familienmitglieder sich so schwächer fühlen oder halt ihre Kraft nicht so gut mehr einsetzen können. Und das aber alles so verdeckt halten, weil alle so einen Druck spüren durch die Großmutter, die sozusagen dieses Wunder in die Familie und in dieses Tal gebracht hat. Und es gibt so eine magische Kerze, die halt dafür sorgt, dass eigentlich jedes Familienmitglied so ein Wunder erhält. Und alle spüren halt so einen immensen Druck und diese ganzen Lieder, da gab es auch auf Instagram so viele Interpretationen von TherapeutInnen, was das für eine kaputte Familienkonstruktion das eigentlich ist, weil alle einfach so diesen immensen Familiendruck haben, perfekt zu sein, für die Familie da zu sein, dankbar zu sein für das, was sie haben. Und da haben, glaube ich, auch sehr viele Menschen mit einer Migrationsgeschichte das auch so nachgefühlt. Genauso wie ich und natürlich halt auch so dieses Gefühl, in der Familie halt nicht dazu zu gehören. Und es gab, natürlich gibt es dann wie bei vielen Disney-Filmen oder bei allen Disney-Filmen dann natürlich so ein Happy End und so eine Resolution und die Familie wächst dann halt wieder zusammen nach einer großen Tragödie. Und trotzdem muss ich halt jedes Mal weinen, egal wie oft ich diesen Film gesehen habe, weil ich dann denke, das ist so schön. Und vielleicht hängt es aber auch so mit Sachen zusammen, wo man dann vielleicht auch so Verknüpfungen herstellt zu persönlichen Geschichten. Also, dass man bestimmte Sachen halt eine bessere Verbindung haben kann. Wie jetzt beispielsweise ich mit diesem Film Encanto und du hast ja dieses Beispiel mit oben angebracht, dass es ja nicht darum geht, so eine Bemessung von Trauer oder Fröhlichkeit zu haben, sondern es ist halt beides gleich viel, nur die Verknüpfung, die man dazu hat, ist vielleicht eine andere. Und das habe ich auch gerade eben gespürt, als du davon gesprochen hast, als du von diesem ersten Leichenschmaus oder dieser Veranstaltung nach der Beerdigung gesprochen hast.
Das ist auch so ein tolles Wort, ne? Leichenschmaus.
Ja, also das ist sowas Makabres.
Als würde man Teile von der Leiche essen.
Ja, so klingt das eigentlich.
Ja.
Und ich habe gemerkt, so, ich habe da gar keinen Bezug zu, weil ich halt noch nie auf einer Beerdigung war.
Echt
und deshalb,
nicht?
Nee, also wer halt innerhalb meines Lebens verstorben ist, in meiner Familie war meine Urgroßmutter, aber wir waren damals halt schon in Deutschland. Und das heißt, ich habe das halt nur so entfernt mitbekommen. Und danach halt waren wir ein Dreivierteljahr später dann auf dem Friedhof bei ihrem frischen Grab. Aber das war so, ich war auch viel, viel jünger. Ich war, glaube ich, so 6 oder 7. Und ich habe das so gar nicht so realisiert. Also ich habe Tod, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Und das nicht so ganz verstanden, so, hey, sie ist jetzt nicht mehr da. Und diese, und deshalb ist es so, dass ich dann bei ihr auch gar nicht so eine Trauer spüren kann, sondern eher so, das Einzige, woran ich mich halt erinnern kann, sind so das letzte Mal, als ich sie im Krankenhaus gesehen habe. Oder halt so, wie sich ihre Stimme so anhört, so ganz grob im Hinterkopf. Oder dass ich so ein paar Bilder habe, wo ich noch mit ihr als Kleinkind zu sehen bin. Aber da beispielsweise spüre ich halt so gar keine Trauer, weil das, glaube ich, noch so weit entfernt ist. Und weshalb es mir so schwerfällt, beispielsweise beim Thema Beerdigung so eine emotionale Verbindung aufzubauen, weil ich merke so, wenn ich das nicht erlebt habe, fällt es mir viel schwerer, was aufzubauen. Also ich versuche mir das immer vorzustellen, aber wie es sich für jemanden dann anfühlt, das fällt mir voll schwer.
Das kannst du ja auch gar nicht. Also das ist ja oft so, dass man kann versuchen, sich irgendwie da rein zu versetzen, aber da gibt es ja nur dein Gefühl und das Gefühl der anderen. Das ist einfach so weit, wie es nur sein kann, eigentlich. Was aber man vielleicht schon, also was vielleicht schon funktioniert, ist, wenn du, selbst wenn du jetzt zu der Person, die beerdigt wird, jetzt keine große persönliche Verbindung hast, aber was man natürlich sieht, ist dann, wie die anderen Menschen, die zum Beispiel Familie sind, wie sehr die dann trauern und so. Und das überträgt sich ja auch schon. Das geht ja auch schon. Oder das zumindest geht mir total nahe irgendwie. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich, wie gesagt, schon oft auf Beerdigungen war und eben auch schon sehr ja persönlich eingefärbte Beerdigungen mitgemacht habe, die mir einfach so sehr nahe gingen, weil der Mensch, der da gestorben war, mir einfach sehr nahe war.
Aber auch das, was du vorhin gesagt hattest, dass du das zum einen als jugendlicher Mensch das schon so selber so ein bisschen abstrakt wahrgenommen hattest mit diesem Leichenschmaus und dass es dann ja diese Feier gab und du dann ja auch später erkannt hast, so ja, okay, es geht ja eher so darum, was ja auch so ein gemeinsamer Trauerprozess war, also ne, darüber halt zu sprechen, was ja auch anfangs sozusagen dein Thema war, die Vergangenheit oder die positiven Erinnerungen in den Vordergrund zu rücken und zu sagen so, hey, das sind meine Erinnerungen zu dieser Person oder diese Erfahrung hatte ich und die waren wunderschön, dass es ja dann auch sowas ist, was man ja erlernen kann, so, oder halt so einen Bezug dazu lernen kann. Und deshalb halt auch, glaube ich, so eine gemeinsame Trauer wichtig, gut und wichtig sein kann, um das halt zu lernen und vielleicht auch so einen Raum zu haben.
Ja, und auch um selbst, vielleicht auch so, um selbst stark sein zu können. Das ist ja auch total interessant. Das ist ja, was ich bei den Trauergruppen total faszinierend finde. Ich bin ja Botschafter für Traube. Das ist ein Trauerbegleitungsverein für Kinder und Jugendliche hier in Köln. Und als ich das erste Mal da in diesem Gruppenraum war, und mir so die ganzen Sachen angesehen habe, die zum Beispiel gebastelt haben oder auch die Bilder, die gemalt haben, aufgehängt haben. Das ging mir schon echt nah. Und wenn dann so erzählt wird, wie das so abläuft in den Trauergruppen, dass dann irgendwelche Kinder hinkommen, die vielleicht gar keine Lust haben auf sowas, die denken, ach nee, was soll ich denn hier? Weil es ja auch nachvollziehbar ist. Und die dann bemerken, dass da auch andere in ihrem Alter sind oder vielleicht sogar jüngere oder ältere, die auch trauern und traurig sind, aber die auch dann Spaß haben können zusammen und die dann ja einen so an die Hand nehmen und man merkt dann da, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, also hier zu sein, weil es erstens noch viele andere gibt, die das Gleiche erlebt haben wie ich. Das heißt, ich bin rational gesehen natürlich klar gar nicht so alleine mit dieser Situation und das kann helfen. Und wenn du dann länger da bist in so einer Trauergruppe und siehst dann vielleicht, dass irgendwann wieder ein Neuzugang da ist, der auch keine Lust hat. Und du kannst dann aber für diesenjenigen einfach so stark sein und ihn so an die Hand nehmen und sagen, hier, guck mal, das haben wir bisher gemacht und so, und du kannst einfach da sitzen bleiben. Das kann ja auch so eine Art Selbstermächtigung sein und hilft dann auch nochmal mit der Trauer ganz anders umzugehen. Und ich glaube, das ist einfach auch sehr, das kann auch sehr schön sein, zu merken, dass man dann anderen Leuten in ihrer Trauer auch irgendwie beistehen kann und sie dann begleiten kann.
Und man ja, glaube ich, vor allem, wenn man in so jungen Jahren diese Möglichkeit hat, Teil von solchen Gruppen zu sein, diese Chance hat zu lernen, wie es mit Trauer ist. Weil wenn ich mich halt zurück entsinne oder auch eben in den Recherchen, die ich gemacht habe, wie generell mit Trauer umgegangen wird oder wie halt das Thema überhaupt Teil von Erziehung ist. Also klar, wenn man heutzutage in die Buchhandlung geht, dann gibt es ja mittlerweile auch in der Kinderbuchabteilung eine Sparte, je nachdem wie groß die Buchhandlung ist, zum Thema Trauer, Traurigkeit, Verlust und sowas. Das heißt, da gibt es ja auch schon irgendwas, was Eltern oder anderen halt mitnehmen können, um halt mit Kindern über dieses Thema zu sprechen. Weil ich glaube, es gibt viele Komponenten, warum es vielleicht für bestimmte Menschen und auch über eine bestimmte Zeit schwieriger geworden ist, über Trauer zu sprechen, was natürlich auch diesen Zugang erschwert. Und vielleicht ist es auch sowas, so eine Reflexion, die wir erleben, wenn beispielsweise wir gar nicht drauf klarkommen, wenn jemand vor uns traurig ist. Dass wir eher dazu tendieren, in vielen Situationen dafür zu sorgen, dass die Person so schnell wie möglich aufhört, traurig zu sein. Und natürlich haben so Sachen wie Kapitalismus und sowas bestimmt auch irgendwie so eine Tragweite, weil es halt nicht in dieses optimierte Selbstbild passt, traurig zu sein, sondern man müsste doch glücklich sein über das, was man hat und wie viel man leistet. Und man muss einfach nur dafür sorgen, durch harte Arbeit, dass es alles besser wird. Und dass so diese Traurigkeit oder traurig sein auch immer mehr so, abgesehen von diesen Trauergruppen, auch eher so ins Private oder eher so beschämt wird, dass ich das Gefühl habe, dass sich da manche Leute halt einfach schwer tun und dann dadurch, dass man selber vielleicht diese Erfahrung gemacht hat, dass man nicht einfach traurig sein darf auf die eigene Art und Weise, wie du es jetzt gerade beschrieben hast mit Neuzugängen, die dann einfach so vielleicht auch gar keinen Bock haben, vielleicht auch eben so einen Zugang für sich brauchen, dass es vielleicht auch so eine Erschwerung ist durch, wie vielleicht die Gesellschaft sich entwickelt hat, wie wir Erziehung erfahren haben, wie wir eine Validierung aller unserer Emotionen hatten, dass es doch in vielerlei Hinsicht schwer ist, diesen Zugang zu Trauer zu haben, um überhaupt zu erfahren, wie es sich für einen selber anfühlt und was man in dem Moment braucht, was auch immer es sein kann, so sich ausweinen oder einfach nur stumpf in der Ecke sitzen, sich die Wand angucken, irgendwas anderes machen.
Das mache ich sogar, selbst wenn ich keinen Trauerfall habe.
Ja.
Das ist total sehr hilfreich. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das ist auch das Schwierige für viele, die gerade so in der Trauerphase sind, dass andere Leute einen großen Bogen um die machen, weil die eben nicht mitbekommen wollen, dass die jetzt anfangen zu heulen oder irgendwie traurig zu sein, weil wie gehe ich dann damit um? Das ist einfach total schwierig für die Nicht-Trauernden. Und da aber sich zu trauen, ist irgendwie ganz lustig, ne? Sich zu trauen und trauern, wie nah, das ist nur ein R. Jedenfalls sich für die Nicht-Trauernden zu trauen, zu einem Trauernden hinzugehen und zu sagen, hier, ich habe das mitbekommen, dass dein Vater gestorben ist oder wer auch immer, auch die Gefahr ruhig da in Kauf zu nehmen, dass dann der Trauernde in Tränen ausbricht und man da auch nicht weiß, was man tun soll. Und diese Hilflosigkeit, da absichtlich reinzugehen, das macht halt keiner freiwillig oder nur die wenigsten oder eben nur die, die entweder sowas selbst schon mal erlebt haben oder aber genügend, keine Ahnung, Selbstbewusstsein haben, dass sie denken, da kann ich auch mit umgehen. Aber dieses, ja, dass jemand anderes so seine ganzen Emotionen so vor einen hinkippt und man dann nicht weiß, wie man damit umgehen soll, das ist, glaube ich, total schwer für die meisten. Und die Konsequenz ist, dass dann so ein Trauern oder der Tod von einem anderen einfach totgeschwiegen wird, da wird gar nicht drüber gesprochen. Bloß nicht in die Gefahr kommen, dass man da irgendwie was triggert, was mit dem man da nicht zurechtkommen kann. Und dabei ist es eigentlich so einfach. Also ich habe festgestellt, wenn man in eine Situation kommt, die sowas auslöst und dann weint jemand und man ist total unsicher und weiß nicht, was man da, wie man jetzt reagieren soll, ist mit die beste Reaktion, einfach das anzusprechen und zu sagen, das tut mir total leid, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich mich jetzt am besten verhalten könnte oder was ich machen sollte oder was ich sagen sollte. Aber allein das einzugestehen und zu sagen, ich bin hier total hilflos, ist schon ein wichtiger erster Schritt. Hilft auch den anderen einfach in ihrer Hilflosigkeit. Auch da, dass man das Gefühl hat, ja, ich bin nicht der Einzige, der überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das ist schon eine Annäherung, die total gut ist.
Aber wie du es gerade schon richtig gesagt hast, ich glaube, dieses sich trauen und mutig zu sein, ich finde, das ist so ein gewaltiger Schritt zu sagen, so, wenn man vor einer Person steht, wo man weiß, okay, sie trauert gerade oder hat gerade ein anderes riesiges Thema, was vielleicht einen selber überwältigt oder wo man selber Angst hat, dann zu sagen so, ich weiß gerade nicht, was die richtige Lösung ist, aber ich will irgendwie nicht, dass du denkst, du bist alleine. Das ist, glaube ich, halt so ein Punkt, wo viele Menschen noch Überwindung brauchen oder vielleicht, ich finde, das hat auch so einen Aspekt, dass Leute sich trauen müssen, vielleicht etwas falsch zu machen und vielleicht jemanden zu verletzen. Und was ich auch ganz häufig in Trauerfällen oder in traurigen Situationen oder in belastenden Situationen feststelle, dass viele Menschen in irgendeiner Weise gelernt haben, ungefragte Ratschläge zu geben. Und zwar Ratschläge, die nicht besonders hilfreich sind, in vielen Fällen. Vielleicht in manchen Fällen sind sie hilfreich, aber dass ich öfter den Eindruck habe, dass Menschen gerne in bestimmten beklemmenden Situationen Sachen sagen oder Sachen zu einem raten oder zu einem, ja, wie auch immer, Deutsch, die jetzt nicht wirklich hilfreich sind, aber in erster Linie dazu dienen, dass die Leute, die den Ratschlag gegeben haben, sich besser fühlen, weil sie dann vielleicht unterbewusst denken, okay, ich habe irgendwas gemacht. Also ich habe irgendwie meinen Senf dazu gegeben, ich habe irgendwie was dazu beigetragen, ohne wirklich darauf zu achten, was braucht die Person gerade. Weil es vielleicht, und das ist nur meine Vermutung, es einfacher ist, das Thema damit sozusagen abzufrühstücken und zu sagen, so, hey, ich habe was damit gemacht, als dann auch wiederum das auszuhalten, die eigene Unwissenheit, Verletzlichkeit, der fehlende Perfektionismus, dann noch mit einer Emotion, die vielleicht für viele nicht einfach zu handeln ist und dann noch abzuwarten, wie die andere Person darauf reagiert. Fängt sie an zu weinen? Wird sie laut? Bricht sie in sich zusammen, weil sie gerade irgendwie jemanden braucht? Und das können so viele Dinge sein, dass ich glaube, dass es auch wieder halt so einen neuen Prozess bräuchte, sei es jetzt irgendwie über solche Trauergruppen, vielleicht auch, weiß ich nicht, Trauer als Schulfach oder dass in bestimmten Schulfächern öfter über Trauer gesprochen wird. Ich weiß, dass mit den neuen Sachen als Schulfächer, das ist ja genauso wie mit Glück als Schulfach, dass man halt irgendwie überlegt, wie kann man eigentlich flächendeckender dafür sorgen, dass wir vielleicht so eine Angst vor der Trauer verlieren?
Nee, ich glaube, das, was du gesagt hast, dass man die Angst verlieren sollte, was falsch zu machen, das ist so das Allerwichtigste. Das wird dir natürlich in der Schule total abtrainiert, weil alles, was du falsch sagst, bekommst du quittiert mit einer schlechten Note im schlimmsten Fall. Und deshalb gewöhnt man sich das in den Schuljahren einfach ab, überhaupt was zu sagen, wenn man sich unsicher ist. Und das hilft natürlich auch nicht weiter. Und dieses Ratschläge geben, ja, da bin ich, glaube ich, auch schuldig. Also ich bin auch jemand, der wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wie früher, aber früher auch mal ganz schnell dabei war und so total lösungsorientiert war. Und Lösungen bedeutet eben, okay, du hast jetzt das Problem, was können wir machen, damit das Problem aus der Welt ist oder ja, welchen Ratschlag kann ich dir geben? Inzwischen ist es so, dass ich gelernt habe, dass manchmal auch einfach nur die Klappe halten und da zu sein und sozusagen wie so ein wie so ein Mülleimer zu funktionieren, indem man einfach erstmal alles aufnimmt und dass der ganze Frust und der ganze Ärger abgeladen werden kann, das hilft meistens viel mehr, als dann so einen klugen Ratschlag zu geben. Und deshalb habe ich angefangen, einfach immer zu fragen, wenn ich in so einer Situation bin, was jetzt so mein Gegenüber für eine Erwartung hat. Also erwartet mein Gegenüber, dass ich einfach nur ein zuhörender Mensch bin oder ein ratschlagender Mensch oder soll ich was ganz anderes machen? Und das hilft auch schon mal, einfach so um das Feld abzustecken. Weil dann kann ich nämlich auch, wenn ich nur zuhören soll, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen und mir das Hirn zermartern, was ich jetzt Kluges sagen kann, dann kann ich einfach mich zurücklehnen und sagen, ja, dann schieß mal los. Und andersrum, wenn es darum geht, nee, ich brauche jetzt mal wirklich einen Ratschlag, was ich hier machen soll, dann ist es eine klare Handlungsanweisung an mich und dann kann ich mir auch Sachen überlegen und muss mich nicht doof fühlen, wenn ich dann einen Ratschlag gebe, der vielleicht, der ist ja da nicht ungefragt, sondern der ist ja, danach wurde ja gefragt. Also das ist immer ganz hilfreich. Das heißt, man muss immer im Gespräch bleiben sozusagen und dann eben auch Sachen fragen und in Erfahrung bringen, was jetzt der andere gerne hätte oder nicht hätte. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Es ist halt oft so, dass man sich so die Blöße gibt, weil man eben nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Das kann ich nämlich nicht. Oder die Situation immer genau richtig zu interpretieren, das kann ich auch nicht, weil ich mache immer alles falsch. Und insofern ist es am besten, einfach Fragen zu stellen, nach dem Motto, was hättest du jetzt gerne?
Das sind so zwei Aspekte, die mir gerade in den Kopf kommen zu dem, was du sagst. Gerade halt dieser lösungsorientierte Ansatz, den ich auch teilweise immer noch habe oder wo ich dann merke, ich muss mich in den Gedanken davor stoppen, um eben halt zurückzukehren zu dem, was du auch beschrieben hast, dieses so, du hast jetzt dieses Beispiel genannt, so mit also Mülleimer fungieren. Ich hätte vielleicht eher gesagt, so einfach der Person Raum zu geben. Und ich finde, das ist tatsächlich auch etwas, was ich persönlich erst durch jahrelange Therapie lernen konnte, weil ich dann zumindest, und Therapie ist ja auch eigentlich nichts anderes als so ein fiktiver Raum mit der Person, die dich nicht kennt, wo es die Vereinbarung gibt, so hey, wir machen jetzt irgendwie Therapie und es gibt irgendwie ein Thema, was du bearbeiten möchtest. Und dann auf einmal so einen Raum zu haben, wo man weint und die Person guckt einfach einen nur an. Es gibt kein so, was auch noch so eine häufige Geste ist, wenn man weint, einem werden so Taschentücher gereicht, die auch eigentlich so implizit nur sagen, so, ne, dass du aufhörst zu weinen. Aber das ist dann ja meistens, also zumindest so wie ich das kenne, dass dann in therapeutischen Räumen dann einfach, es liegen schon Taschentücher aus, aber dass man selber danach greift, als eigene Handlung so okay. Und dann die Therapieperson einem eher dann dabei zugucken, wie man weint, ohne irgendwie was zu sagen. Aber ich finde, das ist auch etwas, was so, ja, man auch irgendwie erstmal gelernt haben muss. Ich meine, klar, total. Therapeutinnen, die haben das ja über Jahre gelernt, Eigentherapie, Supervision, was sie da alles machen müssen, dass sie das auch halten können. Und das sind ja auch Therapeutinnen, sind ja, also zumindest die, die ich kenne, das ist ja, Therapie ist ja auch kein so 9-to-5-Job, dass du da mal eben so deine 8 Stunden durcharbeitest, sondern schon irgendwie schaust, nicht den ganzen Tag irgendwie die traumatischsten Sachen zu erleben, sondern halt auch sehr viel auch mit dir arbeitest und was das mit dir macht. Und deshalb gibt es ja auch so Supervision und diese ganzen Dinge, die Therapeutinnen machen, um das alles irgendwie auch selber zu verarbeiten, wenn sie dann entweder den Raum geben oder als Mülleimer fungieren. Und arbeiten ja auch in den meisten Fällen gar nicht so einen lösungsorientierten Ansatz, außer man fragt sie halt proaktiv. Und das halt, und deshalb sage ich ja auch, dass Therapie so ein fiktiver Raum ist, weil das zu übertragen in die reale Welt, wo Menschen nicht diese Ausbildung haben, nicht diesen Ansatz haben, sondern auch eben, wie du und ich dann gelernt haben, lösungsorientierter. Weil in diesem Moment, wenn man ja mit so einer trauernden Person da ist, man hat ja nicht diese Trauer, die einem jetzt gerade präsent vor dem Gehirn ist und diese ganzen Emotionen auslöst. Man ist ja eigentlich schon weiter und will ja eigentlich nur hilfsbereit sein, was die Person irgendwie noch brauchen könnte. Und es ist an sich hilfreich. Es ist ja nichts was Schlechtes, lösungsorientiert zu sein. Nur halt die Reihenfolge, in der wir dann damit umgehen, ist dann vielleicht so, okay, die Person braucht das vielleicht gerade nicht in dem Moment, sondern das auch auszuhalten. Und ich frage mich halt so, gibt es Wege, diese Angst auszuhalten oder diese Unwissenheit auszuhalten, was passiert jetzt oder was könnte die Person brauchen, und das halt zu fragen, weil ich finde, man sagt ja sehr häufig, für Scham braucht es mindestens zwei Leute, weil man kann sich häufig eher nicht alleine schämen. Und ich finde halt auch, verletzlich zeigen, dafür braucht es ja auch eher zwei Leute. Also ich muss mich ja vor jemandem verletzlich zeigen und sozusagen mich öffnen und zu sagen, so hier, ich weiß es gerade nicht, was du brauchen könntest, aber vielleicht kannst du es mir sagen, dass man ja auch in erster Linie so einen Schritt vormachen muss und sagen muss so, ich weiß es nicht und ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, oder habe ich es vielleicht falsch ausgedrückt? Ich würde nicht fragen, was brauchst du jetzt? Sag mir das, sondern ich würde schon die Option anbieten. Soll ich jetzt einfach nur zuhören oder möchtest du, dass ich dir was sage, was rate? Nee,
das hatte ich schon so verstanden.
Und so dieses, was ja auch im Trauerkontext ganz oft passiert, dass Leute sagen, meldest dich, ne? Wenn du was brauchst, sag's Bescheid, dann helfe ich dir. Und das ist so wie so eine Absolution. Ich habe es angeboten und wenn jetzt jemand kommt, ist super, dann kann ich was machen. Ungern vielleicht, aber wenn er nicht kommt, ich habe es ihm angeboten. Das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, weil jemand, der trauert, der wird auf so ein Angebot nicht zurückkommen, was so vage ist und so offen. Also da muss man auch schon ganz Konkretes irgendwie machen. Es ist ja so, wenn jemand stirbt, in so einem Familienkonstrukt beispielsweise, sei es ein Vater, Mutter oder sonst jemand in der Familie. So eine Familie ist ja wie so ein Mobile, das eigentlich sehr gut austariert ist und in der Balance ist. Und wenn dann jemand weg ist, dann ist es so, als würde ein Teil von dem Mobile fehlen und das geht komplett ins Ungleichgewicht. Und was ich als Außenstehender machen kann, ist, ich kann versuchen, da, wo es geht, das Mobile so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass es jetzt den Leuten total schwerfällt, einkaufen zu gehen, dann kann ich zumindest so im nachbarschaftlichen Umfeld sagen, ich wollte jetzt gleich einkaufen fahren, kann ich dir was mitbringen? Also es sind so einfache Sachen. Und selbst wenn da nichts kommt, kann man aber einfach gucken, dass man, ohne dass es übergriffig wird, ich weiß nicht, wenn man gerade eine Lasagne backt oder einen Kuchen backt oder ein Brot backt und man hat genügend Ressourcen, um vielleicht zwei zu backen, dass man eins vor die Tür stellt. Das sind so kleine Gesten, die einfach dafür sorgen können, dass man sich als Trauernde einfach, ja, zumindest gesehen fühlt und auch, so ansatzweise versorgt fühlt. Da ist jemand, der kümmert sich um mich. Auch wenn das vielleicht, was ich jetzt da vor die Tür gestellt bekommen habe, jetzt nicht unbedingt mein Geschmack ist, aber zumindest ist da so die Geste da. Und das kann auch schon ganz hilfreich sein, ehrlich gesagt. Also dieses Gefühl, nicht allein zu sein, sondern da werde ich gesehen und jemand kriegt mit, dass es mir nicht gut geht und hilft mir, das ist schon viel wert.
Ich habe mich tatsächlich auch zuletzt mit Menschen darüber unterhalten, über die Art und Weise, wie sie versuchen, Trauer zu verarbeiten. Jetzt nicht unbedingt in einem Fall eines Todesfalles, sondern ein gebrochenes Herz. Und es muss nicht vielleicht auch, gerade halt je nachdem, wie die Distanz ist, vielleicht ist es nicht in dem Fall eine Lasagne oder ein Brot, was ich bieten kann. Aber was zumindest im Zuge von sozialen Medien funktioniert, sind ja so Memes und Reels, also so Videos von irgendwelchen witzigen Katzen. Irgendwas, was so ein bisschen aufheitert, wo man vielleicht schon weiß, wie der Humor der anderen Person ist. Und gerade halt diesen wichtigen Satz, so dass die Personen sich halt gesehen fühlen und sich halt zumindest für so einen Moment nicht einsam fühlen, weil dann halt da jemand war, und damit halt mit dieser Geste gesagt hat, so hey, ich habe irgendwie an dich gedacht. Und es ist halt auch nicht lösungsorientiert, aber zumindest halt für den Moment heilsam, um zu wissen und vielleicht auch so vorausschauend zu denken und vielleicht auch in diesen Prozess zu kommen von, okay, dieser Verlust ist passiert, dieses Ungleichgewicht in dem Mobile ist zustande gekommen. Wie überbrückt man die Phase, die ja auch kein festes Schemata hat oder keine genaue Zeiteinordnung? für diese Phase, dass ich dann wieder eine neue Balance finden kann und eben dann vielleicht auch so zurück zu dem, was du gesagt hattest, ganz anfangs, wie ich von dieser aktiven, spürbaren Trauer über den Verlust vielleicht diesen neuen Weg für mich schaffe oder diesen Wechsel schaffe zu, was für einen Mehrwert diese Person in meinem Leben geschaffen hat. Und das ist ja auch ein Prozess von Trauerbewältigung sein kann, zu sagen so, boah, was war die Person für eine Bereicherung in meinem Leben und was habe ich für tolle Sachen mit ihr gemacht und wie viel ich von ihr lernen konnte und was ich davon mitnehmen kann und dass die Person ja in welchem Ausmaß auch immer ein Teil davon sein wird, was ich im Leben machen werde.
Ja, total. Also selbst wenn jemand nicht mehr da ist, in der Erinnerung ist dieser jemand ja noch da. Und wenn man sich überlegt, wie unser Gehirn funktioniert, das hat ja keine direkte Verbindung nach draußen. Das ist ja alles nur Interpretation eigentlich. Und ob ich dich jetzt so sehe, während du vor mir stehst, das Bild in meinem Kopf ist ja, das bist ja nicht du. Das ist ja auch nur so eine Repräsentanz von dir. Und wenn ich mich an dich erinnere, das Bild von dir in meinem Kopf ist ja auch nur so eine, ja, es bist ja auch nicht wirklich du. Das heißt, im Großen und Ganzen gibt es da nicht so wirklich den Unterschied zwischen ich sehe dich in echt oder ich stelle dich mir vor. Es ist vielleicht, die Intensität ist ein bisschen anders, aber trotzdem ist es eigentlich gleich, so dass man auch sagen kann, so verstehe ich das zumindest, wenn man so sagt, ach, solange du noch jemanden denkst, ist der nicht wirklich tot. Und das stimmt ja irgendwie auch. Der lebt ja dann praktisch in dir weiter. Er macht vielleicht keine neuen Sachen, aber die Erinnerung sorgt ja dafür, dass dieser Mensch dann noch nicht so richtig total verschwunden ist.
Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie ich da einsteige.
Lustig ist ja auch, dass du die ganze Zeit von Trauerbewältigung sprichst. Und für mich ist gar nicht so bewältigend das Ausschlaggebende, sondern dass ich einfach versuche, diesen Verlust einfach so der ist jetzt Teil von mir, in mein Leben zu integrieren. Also ich will ja nicht vergessen, dass ich dieses Trauererlebnis hatte. Und ich will aber auch nicht immer ständig dran denken, sondern diese Bearbeitung ist eigentlich eine Einarbeitung. Einarbeitung in mein Leben, in das, was ich jetzt habe. Es gehört jetzt einfach mit dazu. Und das ist jetzt eine von vielen Wunden, die ich habe, die mal mehr, mal stärker, mal weniger jucken, aber die einfach da sind. Und die werden dann zu irgendwann zu so einer Narbe, die vielleicht gut verheilt und vielleicht auch ein bisschen nachblutet hin und wieder, aber ist jetzt einfach ein Teil von mir. Das heißt, so ein Verlust, so eine Trauer gehört dann mit zu meiner Person. Und es geht, also zumindest für mich, gar nicht so darum, das zu verarbeiten und dann irgendwann so abzuschließen. Weil das beinhaltet für mich ein Verarbeiten, dass man dann zu einem Schluss kommt. Weil den gibt's eigentlich gar nicht. Der Schluss deiner eigenen Trauer oder meiner eigenen Trauer ist, wenn ich dann selbst tot bin und nicht mehr so aktiv damit umgehen kann. Das ist dann das endgültige Verarbeiten. Dann haben aber andere Leute wieder was zu tun.
Es ist ja auch spannend, dass es dann in den meisten Fällen Trauerbewältigung heißt, als würde Trauer etwas sein, was man bewältigt oder ja, bezwingt wie so ein Berg. Also, ne, also das ist, oder Trauerarbeit. Und wie du gerade schon richtig sagst, das ist dann auch wie bei der Arbeit an sich, dann Anfang und Ende gibt und das dann sozusagen fertig ist. Und das ist auch bei den Büchern, die ich dazu gelesen hatte, so, ja, wie angeblich halt diese Trauerphasen sind. Was gibt es dann für Trauerphasen? Dass sie versucht wurden, ja auch von WissenschaftlerInnen eingeteilt zu werden und ab wann sozusagen der Trauerfall abgeschlossen wäre oder aber auch natürlich eher in so eine pathologische Richtung, ab wann so eine Trauer dann diagnostiziert wird mit etwas, was dann in irgendeinem Diagnosekatalog dann neben Depressionen und anderen Sachen zu finden ist.
Gibt es das, Trauer als Diagnose?
Ich glaube, ich möchte nicht lügen, ich müsste auch tatsächlich mal schauen. Ich habe das vor einiger Zeit mal gelesen, dass es darum geht, doch gibt es mittlerweile im ICD-11 eine anhaltende Trauerstörung, wenn die intensive Trauer mindestens 6 Monate laut ICD-11 oder bis zu 12 Monate DSM-5, also es ist so ein anderes Diagnose-Tool-Katalog, um halt Krankheiten, auch Krankheiten grob gefasst, einzuteilen. Also mittlerweile gibt es das schon. Man kann das natürlich auch, finde ich, sehr wohl kritisieren. Zum einen halt, warum sollte dann Trauer unter einem Katalog für Krankheiten oder Erkrankungen fallen? An anderer Stelle könnte es vielleicht halt auch ein Türöffner sein, damit beispielsweise Leute Zugang zu Therapie erhalten, weil beispielsweise Total. Therapie so funktioniert, TherapeutInnen oder ÄrztInnen müssen irgendeine Diagnose oder eine Vermutung auf eine Diagnose irgendwo aufschreiben, damit dann die Krankenkassen da auch Therapie bezahlen oder halt vielleicht auch sowas wie Reha oder Kur, da sowas halt auch mit bezahlt werden könnte. Das heißt, es ist ja auch immer so, ne, wozu braucht es solche Diagnosen und was sind dann die Zugänge oder wie sollte das überhaupt ablaufen? Aber zurückkommen zu diesem Punkt, dass es vielleicht auch eben so schwierig ist, dass viele Leute halt über diese Trauerphasen oder diese Trauerdauer, es gibt ja auch dieses Trauerjahr, wenn dann jemand verstorben ist, und das gab es ja auch früher auch eher so Traditionen, wie man sich dann gekleidet hat, dann so ganz in Schwarz, also gerade halt bei Eheleuten, dass es da so traditionellere Sachen gibt. Und
die auch total hilfreich sein können. Also gerade wenn du nicht, weißt, oh Gott, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt irgendwie, wie zeige ich anderen Leuten, dass ich wirklich traurig bin, obwohl ich vielleicht gar keine Trauer empfinde? Das kommt ja auch noch hinzu. Und wenn es dann so was Eindeutiges gibt, ein Jahr lang trägst du Schwarz oder ein halbes Jahr, dann ist das erstmal so eine Stütze, die man hat. Weil das macht ja auch total viele fertig. Die haben einen Todesfall erlebt und spüren erstmal gar nichts. Also weder Traurigkeit noch Fröhlichkeit, sondern da ist einfach nur so eine Leere. Und das kann dich auch total fertig machen, weil du denkst, ich müsste jetzt einfach heulen die ganze Zeit oder zumindest so ein bisschen ein Verlustgefühl haben. Und wenn dann da nichts ist, dann kriegst du voll das schlechte Gewissen, weil du denkst, boah, muss ich ein schlimmer Mensch sein, dass ich, obwohl jetzt meine Frau oder mein Mann gestorben ist, überhaupt nichts dabei empfinde. Das kann einen auch total fertig machen. Insofern sind so äußere Zeichen, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass das sehr hilfreich sein kann.
Definitiv, als so eine Art Stütze. Aber auch so zurückkommt, was du gemeint hattest, so wie Trauer ein Teil oder ein beständiger Teil vom Leben sein soll. Und mir das dann so eingefallen ist, dass man vielleicht auch eher von Trauereinarbeitung sprechen könnte. So Einarbeiten jetzt nicht so wie Mitarbeitende eingearbeitet werden, sondern wie beispielsweise ich weiß gar nicht, wie man diesen Bereich nennt. Beispielsweise beim Häkeln oder beim Stricken, indem man etwas einarbeitet. Also sowas, dass man dann halt sagt, so okay, wenn man jetzt irgendwie das Leben wäre so eine riesige Decke und man arbeitet so verschiedene Teile vom eigenen Leben da ein. Und das ist ja im Endeffekt ja auch, dass so ein Teil vom Ganzen am Ende ist.
Ja, oder wie beim Backen, wenn du Eier trennst und dann den Eischnee, also alles zusammengearbeitet hast im Teig und dann am Ende den Eischnee, das wäre der Verlust, die Trauer, noch unterhebst, damit der Teig extra fluffig wird und besonders gut schmeckt. Das ist dann so einfach ein Teil davon und gehört damit dazu. Und ohne das wäre es nicht komplett. Und du merkst es oft gar nicht. Du denkst nur, hat sich gelohnt. Wobei das bei den meisten Todesfällen wahrscheinlich niemand denkt. Aber also, da gibt es bestimmt auch Ausnahmen.
Aber auch eben diese ganzen Beispiele, finde ich, also auch nochmal zurückblickend, so wie man beispielsweise backen lernt oder wie man häkeln oder stricken lernt oder was auch immer, was so irgendwie händisch eine Tätigkeit ist, finde ich, passt es auch sehr gut zum Trauern lernen, finde ich. Weil du fängst ja nicht an mit einem Kuchen oder einer Torte und suchst dir das schwerste Rezept aus, um das dann beim ersten Mal direkt hinzukriegen. Und du hast noch nie in deinem Leben vorher gebacken. Und das ist ja auch eigentlich doch, finde ich, so ein sehr guter Weg, dann so zu lernen, so okay, dann versuche ich halt einfachere Dinge, das einzuarbeiten. Wie Trauer ein Teil von meinem Leben sein kann oder ich halt dafür sorge, wie du das gerade so schön gesagt hast, dass du ja nicht vergessen willst. Du willst ja die Menschen nicht vergessen, aber sie sollen ja nicht gleichzeitig ständig ein Teil von deiner Wahrnehmung sein, ununterbrochen, was ja auch eine mega mentale Leistung wäre, neben allem, was wir machen. Sondern, dass man sich da sozusagen reinarbeitet. Das Arbeit hat auch so eine komische Konnotation.
Das ist eine Qual.
Ja, aber dass man sich so das so mit aufnimmt und ja, irgendwie halt so von einfachen Sachen, die man machen kann. Ich meine, das ist ja auch so, wenn man so traurig ist, dass irgendwie nichts funktioniert und man irgendwie zu nichts irgendwie was schafft, dass man sagt, okay, ich habe es wenigstens aus dem Bett geschafft. Okay, ich habe wenigstens die Zähne geputzt. Okay, ich war wenigstens irgendwie 10 Minuten vor meinem Wohnhaus und habe in der Sonne gestanden und bin wieder reingegangen. Und das ist dann vielleicht die Woche später, sind es dann, okay, vielleicht habe ich selber geschafft, mir Milch einzukaufen. Oder ich habe es selber zum Bäcker geschafft und ich habe nicht geweint, als ich meine Brötchen bestellt habe. Und dass es dann irgendwann ja auch leichter wird. Und dass es aber auch nicht heißen muss, so, ich will jetzt alles irgendwie, was mich an die Person erinnert, irgendwie jetzt in eine Kiste packen und wegschmeißen, verbrennen oder so, sondern dass man ja das so ein bisschen anerkennt letzten Endes, glaube ich. Und lernt halt, diese Dinge besser einzuarbeiten oder zu verarbeiten, zu einem größeren Teil von sich selbst wird.
Ja, genau. Und da hast du vollkommen recht, das musst du einfach lernen. Und wie bei allem, je mehr man das übt, desto leichter wird es. Also das ist jetzt kein Plädoyer dafür, ganz viele Todesfälle zu erleben, weil das ist ja nicht wirklich schön. Oder in so Selbsthilfegruppen zu gehen, wo Leute von ihren Trauererlebnissen sprechen und man selbst ist überhaupt gar nicht betroffen. Das wäre auch nicht so nett. Aber klar, es ist wie bei allem im Leben. Je öfter man sich damit beschäftigt, und das kann eben auch sein, indem man zum Beispiel Bücher liest oder Podcasts hört, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wichtig ist einfach, den Tod nicht so, ja, so tot zu schweigen, sondern den einfach als Teil vom Leben zu akzeptieren. Da ist ja oft ein sehr großes Tabu drauf, auf allem, was mit Tod zu tun hat. Also, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Filmen, wo ständig Leute sterben, aber so der echte Tod und die echten Schmerzen, die das verursachen kann, da redet ja kaum einer drüber, weil das einfach wahrscheinlich eher unsexy ist, es sei denn, es ist irgendeine Vampirgeschichte, aber dann ist es wieder was anderes. Und deshalb, sich damit regelmäßig zu beschäftigen, ist, glaube ich, total hilfreich. Auch so für das eigene Empfinden und für den eigenen Umgang mit solchen Situationen, die nicht so oft passieren. Aber wenn man sich da einfach in Gedanken schon mal öfter mit beschäftigt hat, dann hat man zumindest in der Theorie so Bewältigungsideen. Und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
Ich danke dir sehr herzlich, Ralf, für die Erfahrung, die du geteilt hast und für den Trauerteig, den wir jetzt so angesetzt haben, um vielleicht in Zukunft ein bisschen besser damit umgehen zu können, was uns traurig macht.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samsung Rübeck. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.